Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Wir haben uns ja hier schon einige Male über künstliche Intelligenz, ChatGPT und so weiter unterhalten. Und einen Aspekt haben wir bisher noch nicht betrachtet. Das ist die ethische, die philosophische Komponente. Und das wollen wir heute mal tun. Dazu bin ich mit Dr. Niklas Dirks verabredet. Hallo erstmal, Herr Dirks.
Hallo, Herr Burak.
Sie sind ja netterweise zum zweiten Mal schon Gast. Und mittlerweile sind Sie ja auch unter die Podcaster gegangen. Den würde ich sehr gerne empfehlen, den Podcast Smart, aber fair heißt der, also passt auch zu unserem Thema. Und Herr Dirks, lassen Sie uns doch einfach mal über die ethischen, philosophischen Komponenten sprechen bei einem Instrument wie ChatGPT. Was fällt Ihnen denn da zuerst ein? Was darf man denn mit so einem Ding machen? Was darf man denn nicht machen? Also, um es konkret festzumachen, ein Kollege von mir hat seinem Chef eine Rede geschrieben über ChatGPT, die ihm äußerst gut gefallen hat, also dem Chef. Muss er jetzt sagen, dass diese Rede nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen ist, oder wie geht sowas?
Also, das Reden geschrieben werden von Menschen, die sie dann später nicht halten, oder dass auch Bücher geschrieben werden von Ghostwritern, das ist ja auch schon vorher gängige Praxis. Manche legen das offen, manche halten es im Hintergrund, obwohl man es vermuten darf. Insofern, das Phänomen als solches ist eigentlich nicht ganz neu, aber neu ist natürlich, dass diese Form von Sprachmodellen jetzt so leicht zugänglich ist und nicht wie ein Ghostwriter erstmal 6 Wochen an so einem Text schreibt, sondern eben innerhalb von Sekunden tatsächlich flüssige, grammatikalisch korrekte Texte produzieren kann.
Was sind denn diesbezüglich so ethische, philosophische Fragestellungen, die Ihnen einfallen, über die man sich einfach mal Gedanken machen sollte?
Also ich würde vielleicht mal damit beginnen, was Sie eben sagten, das wäre so eine tugendethische Komponente, Tugenden, also was bin ich eigentlich für ein Mensch, was habe ich eigentlich für Charaktereigenschaften, ne? Bin ich mutig, bin ich feige, das ist so eine Linie, die sich von Aristoteles her schreibt, und das würde heißen, mit welcher Haltung bediene ich mich eigentlich dieses Werkzeugs, ne? Ist das okay? Bin ich dann ein tugendhafter, guter Mensch, wenn ich das so benutze, dass ich andere damit täusche? Und in welchen Bereichen könnte das vielleicht in Ordnung sein? Nicht? Also wenn ich es benutze, um damit Propaganda zu betreiben, würden wir wahrscheinlich alle sagen, das ist nicht gut. Wenn man so eine Rede schreibt und der Redner am Ende aber nicht noch sagt, dass die Rede übrigens von einem Sprachmodell geschrieben wurde, was ja auch ein schöner Effekt sein könnte. Aber wenn das eben nicht tut, dann würden wir sagen, das ist, also ich nach meiner Intuition, das ist erstmal in Ordnung. Also tugendethisch daran zu gehen. Es gibt aber natürlich auch noch eine Reihe andere Fragestellungen. Also eine Fragestellung ist beispielsweise, ob so ein Sprachmodell, so eine KI auf dem heutigen Stand eigentlich Bewusstsein entwickeln kann. Das ist eine Frage, über die auch immer mal wieder gestritten wird.
Und die Frage verstehe ich ja fairerweise jetzt nicht so ganz, weil wir haben natürlich den Eindruck, dass ChatGPT auch wegen der Geschwindigkeit der Antworten und wegen der Individualität der Antworten, kann ich ja verstehen, dass man dort irgendwie auf die Idee kommen könnte, da würde es so etwas wie ein Bewusstsein geben können. Aber wir wissen ja, dass sich das Ding sozusagen aus Modellen zusammensetzt, die im Internet vorhanden sind und damit trainiert wurde. Also von daher, es macht ja nichts Neues, sondern es baut das Alte, wenn auch schön, zusammen.
Auf jeden Fall, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ich denke auch, dass der weitreichende Konsens unter Informatikern wie auch Philosophen und Psychologen ist, dass auf dem gegenwärtigen Stand der Technik Sprachmodelle kein Bewusstsein haben. Aber es kann ja zum Beispiel bestimmte Anwendungen geben, wenn Sie mal an die Therapie beispielsweise denken, wo Chatbots auch eingesetzt werden. Da kann es ja zu bestimmten Formen der Übertragung bekommen. Also, dass der Patient eine emotionale Bindung aufbaut zu diesem Sprachmodell und vielleicht nicht in der Lage ist, das zu erkennen. Also da wird dann quasi Bewusstsein zugeschrieben und da müsste man dann im Einzelfall, das würde ich mir nicht zutrauen, das jetzt zu beurteilen, das müsste im Einzelfall dann therapeutisch festgestellt werden, ob das schädlich ist, ob man also vielleicht bestimmte Sicherheitsmechanismen einbauen muss, bestimmte Transparenzpflichten vielleicht auch politisch festschreiben muss, damit klar ist, dass diese Distanz immer gewahrt bleibt, vor allem weil diese Modelle jetzt auch von ihrem Aussehen her, wenn wir zum Beispiel an bildliche Darstellungen, Avatare denken, die Emotionen ausdrücken und so weiter, irgendwie immer menschenähnlicher werden. Vielleicht müssen wir da so ein gewisses Sicherheitsnetz einbauen, damit wir nicht...
Können Sie noch mal kurz sagen, was könnte so ein Sicherheitsnetz sein? Also ich verstehe Sie richtig, da könnte es Leute geben, die vielleicht nicht unbedingt den größten Intellekt haben, das meine ich gar nicht werten, solche Leute gibt es ja nun mal einfach, und die dann sagen, dahinter besteht gar kein Computer, keine Software, sondern da besteht eine Persönlichkeit dahinter, richtig?
Ja, wir kennen alle, glaube ich, den Fall aus dem Jahr 2022, wo ein Entwickler bei Google publik gemacht hat, dass er der Überzeugung ist, Google-Sprachmodell, ich glaube, Lambda hätte Emotionen und Bewusstsein. Aber ich denke auch, dass die meisten Menschen das erstmal so nicht glauben würden. Aber andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir in starken emotionalen Zuständen sind, dann kann das manchmal auch unsere Vernunft, unseren Verstand ein wenig außer Kraft setzen. Aber eigentlich ist diese, unter Philosophen zumindest, diese Frage, hat KI jetzt Bewusstsein und so weiter, nicht besonders heiß diskutiert nach meiner Wahrnehmung. Das hat sich eigentlich gewandelt. In den letzten 15, 20 Jahren ist man stärker darauf fokussiert zu untersuchen, wie kann KI denn eigentlich handeln? Was kann sie tun? Und wo müssen wir da ethische Überlegungen anstellen?
Aber wo kann sie denn was tun? Weil sie tut ja nichts, sondern sie reagiert ja nur.
Naja, reagieren kann ja auch eine Form von Tun sein, würde ich jetzt erstmal sagen. Also wenn ein Sprachmodell zum Beispiel antwortet, dann werden da bestimmte Sprechakte ausgeführt, also eine Empfehlung gegeben oder es wird vielleicht auch eine Warnung gegeben und so weiter. Es werden inhaltliche Dinge dargelegt, also auch Lokutionäre nennt man das, Sprechakte, bis hin zu dem, was Roboter natürlich auch tun. Oder denken Sie an einen NPC, einen Non-Playable Character in einem Computerspiel, der vielleicht der Partner oder der Gegner eines Spielers ist, insofern und durch eine KI gesteuert ist. Insofern tun, würde ich sagen, KIs schon eine ganze Menge.
Und was ist denn da der heiße Scheiß, der im Moment unter Philosophen, was dieses Thema angeht, diskutiert wird?
Ja, die Frage ist natürlich, wo liegt die Verantwortung? Das ist ein Problem, das wir auch bisher bearbeiten, aber nicht gelöst haben. Das ist immer eine Schwierigkeit, wenn es quasi Multiakteursverantwortung gibt. Wenn man also nicht einfach sagen kann, entweder der Hersteller ist schuld oder der Nutzer ist schuld oder jemand anders Beteiligter ist schuld oder hat die Verantwortung, wenn irgendein Schaden auftritt. Das ist bisher noch nicht so richtig geklärt, aber es scheint einen überwiegenden Konsens doch gesellschaftlich wie auch fachphilosophisch darüber zu geben, dass die KI, also das Sprachmodell, ist nicht in einem normativen Sinne irgendwie verantwortlich für irgendetwas.
Also wenn ich mir ein Messer kaufe und dadurch kommt irgendwie mutwillig ein Mensch zu Schade, dann ist es nicht das Messer, was den Schaden ausgelöst hat, sondern es ist der Mensch und genauso ist es bei der KI, richtig?
Ja, das könnte man sagen. Wobei natürlich die KI ein bisschen komplexer agiert als das Messer. Aber vielleicht kann man da in manchen, muss man da in manchen Fällen doch von so etwas wie Fahrlässigkeit sprechen, wenn bestimmte Schäden auftreten, die vielleicht vorhersehbar gewesen sind oder wären, wenn man vorher ein bisschen andere Perspektiven beim Entwicklungsprozess schon ins Boot geholt hätte. Das ist nicht ganz so einfach. Also Sie kennen es manchmal, wenn zum Beispiel ein Zug entgleist, nicht wahr? Oder ein Flugzeug abstürzt, dann heißt es manchmal technisches Versagen. Mhm. Das ist natürlich so ein Versuch, die Verantwortung jetzt der Maschine zuzusprechen, aber man muss natürlich auch, und das wird bei solchen und der Aufarbeitung solcher Fälle ja auch getan, nun genau schauen, technisches Versagen, ja, aber warum denn? Hätte es denn in jemandes Sorgfaltspflicht gelegen, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht passiert oder dass es höchst unwahrscheinlich passiert oder dass, wenn es passiert, zumindest der Schaden nicht so groß ist? Ne, zum Beispiel so ein Thema im KI-Bereich war mal der berühmte Notausschalter. Ne, es wurde ja mal ein lernfähiger Bot auf Twitter losgelassen und der hat quasi durch die Interaktion mit den anderen Nutzern auf Twitter gelernt und sich entwickelt und ist innerhalb von kürzester Zeit zu einem völlig rassistischen, sexistischen Wesen geworden. Und man hat es nicht schnell genug geschafft, letztlich abzuschalten.
Ne? Das finde ich ganz spannend, dass Sie gerade von Wesen gesprochen haben.
Ja.
Weil das setzt ja irgendwie wieder so ein aktives Tun voraus. Ja,
ja, das ist richtig. Aber das ist auch ob Wesen, ob das hier der richtige Ausdruck ist, ist tatsächlich die Frage. Aber ich würde tatsächlich bei KI-Modellen, bei Chatbots und so weiter von Akteuren sprechen, technischen Akteuren, die kein Bewusstsein haben in einem irgendwie menschlichen Sinne, die keine Verantwortung tragen können, weil sie keine normativen Wesen sind, die kein phänomenales Bewusstsein haben, also keine Empfindungsfähigkeit, die kein Weltwissen haben, kein Verständnis unserer Lebensform, in die wir alle hineingewachsen sind. Aber sie handeln und insofern sind sie auch Akteure.
Halten Sie es denn für ausgeschlossen, dass eine solche KI, sei es jetzt, wenn es um Texte geht, sei es, wenn es um Bilder oder Grafiken geht, jemals ein Bewusstsein erlangen wird?
Tja, ich kenne natürlich die zukünftige Entwicklung nicht, aber ich finde, es gibt ein sehr gutes Beispiel, Gedankenexperiment ist es eigentlich nicht, aber ein Beispiel, das chinesische Zimmer des Philosophen John Searle. Soll ich es vielleicht kurz erläutern?
Ja. Mhm.
Also stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Zimmer und nehmen wir mal an, Sie können kein Chinesisch.
Und das kann ich gut annehmen, ja.
Mhm. Gut. Und jetzt bekommen Sie durch ein Fenster, bekommen Sie jetzt so Kärtchen reingereicht mit chinesischen Schriftzeichen drauf. Mhm. Und Sie haben ein Regelbuch, da steht drin, wenn Sie dieses Zeichen bekommen, dann sollen Sie das andere Zeichen rausgeben. Dann wird jeweils gezeigt, welches Zeichen Sie dann ausgeben sollen. Und dann haben Sie da einen großen Korb stehen, der ist voll mit Karten mit unterschiedlichen Zeichen, die sind irgendwie halbwegs geordnet, nehmen wir mal an, damit Sie sie auch zu Handen haben. Und dann geben Sie als Antwort andere Zeichen aus. Und jetzt kann es sein, dass die Menschen draußen, die die Zeichen reingeben und dann wieder rausbekommen, die Überzeugung gewinnen, dass sie Chinesisch können, dass sie Chinesisch verstehen und sprechen können. Mhm. Aber sie haben natürlich überhaupt keine Ahnung, worum es überhaupt geht, was da inhaltlich passiert, ob sie irgendwelche Sprechakte ausführen. Sie haben keine Ahnung von der chinesischen Lebenswelt, in der diese Schriftzeichen ja ihren Sinn überhaupt erst entfalten. Mhm, mh. Und so ist es, man kann jetzt, wenn wir an Sprachmodelle denken, die statistisch funktionieren mit der Wortfolgewahrscheinlichkeit, dann können wir das natürlich in dieses Regelbuch auch noch einbauen, dass sie sagen, es wurde vorher analysiert, sie kriegen das Zeichen und jetzt sollen sie mit, ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass dann das Zeichen, das und das Zeichen ausgegeben werden soll. Das können sie tun, aber das ändert überhaupt nichts daran, dass sie kein Wort Chinesisch verstehen und es nicht lesen können oder irgendwie verstehen.
Und das heißt aber, ob da so ein System ein Bewusstsein hat, ja oder nein, ist jetzt gar nicht so einfach darzustellen. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Also zumindest verfügt das System in keinster Weise über das, was wir mit Bewusstsein verbinden würden. Also sowas wie Weltverständnis, Verständnis der Bedeutung der Zeichen, der Interaktionsrelevanz der Zeichen, der Lebensform, in die sie eingebettet sind, aus der sie ihre Bedeutung bekommen. All das fehlt so einer syntaktischen Maschine völlig. Sie kann Zeichen ein- und ausgeben und sie kann draußen den Eindruck erwecken, dass da jemand Chinesisch spricht oder unsere Sprache spricht, aber es ist keine Art von Sprachverständnis vorhanden, wie wir das selbst haben.
Ein Problem scheint ja im Moment sich auch dahingehend abzuzeichnen, dass sowas wie ChatGPT ja aus Texten schöpft, aber auch gleichzeitig Texte sozusagen wieder ins Internet reinbläst, man unabhängig davon, ob die falsch oder richtig sind und sich darüber wiederum auch selbst wiederum steuert. Und es gibt jetzt im Moment auch von unterschiedlichsten Menschen und Fachleuten die Warnung, pass auf, dass das Ding nicht zu schnell wächst und nicht zu schnell noch stärker wird. Wie sehen Sie das denn?
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich von dieser Warnung halten soll. Also ob das eine ernstzunehmende Warnung ist, die ich nicht so richtig plausibel finde, aber ich kenne die Hintergründe natürlich auch nicht detailliert genug. Vielleicht sind wir auch kulturell ein bisschen dazu erzogen worden, an die Gefahr einer übermächtigen KI, die die Menschheit auslöscht, zu denken, wenn Sie mal an die Filmgeschichte etwa denken von 2001 Odyssee im Weltraum oder die Matrix oder Terminator oder iRobot und eine ganze weitere Reihe, ein ganzes Genre von Filmen. Und deswegen, ja, könnte es sein, dass da so ein bisschen so eine Dystopie, die wir kulturell gelernt haben, sich auch Bahn bricht. Ich will nicht sagen, dass es das ist. Es scheint mir nur so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Gerade Elon Musk, der auch zu den Unterzeichnern dieses offenen Briefes ja gehört, hat ja schon seit einiger Zeit immer wieder betont, dass die KI viel gefährlicher ist, als wir alle glauben. Aber was ich finde, was das eigentliche Thema ist, ist dabei nicht das Thema Bewusstsein und so weiter, sondern das eigentliche Thema ist das ethische Thema. Sprich, was lassen wir zu? Was lassen wir nicht zu? Mhm. Also sprich, und da müssen wir uns dann, das gehört in den Bereich der digitalen Ethik, müssen wir uns wirklich die verschiedenen Phasen in der Datenpipeline quasi anschauen. Also wie ist es mit der Datenerhebung? Ist das repräsentativ? Ist das in Ordnung, wie die Daten gewonnen werden? Da müssen wir schauen, wenn die Daten geordnet werden, welche Label bekommen die, welche Kategorien? Da gibt es ja eine ganze Reihe von geschützten Eigenschaften, wo wir uns sehr, sehr schwer tun, wenn die in Algorithmen benutzt werden, um Daten zu kategorisieren, zum Beispiel Gruppen von Menschen mit bestimmten Eigenschaften. Dann müssen wir schauen, wenn der Algorithmus arbeitet, was für Ergebnisse spuckt er aus? Sind die Fehlerraten, also die falsch positiven, falsch negativen Ergebnisse für die Gruppen gleich oder sind da Gruppen benachteiligt? Ne? Also Sie kennen die Beispiele aus dem Predictive Policing beispielsweise. Ja. Ich nehme das ist bekannt. Und ähnliche Beispiele.
Da gab es ja auch irgendwie von der Schufa mal, glaube ich, die Schwierigkeit, wenn man in einem bestimmten, oder ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber wenn man in einem bestimmten Stadtteil wohnt, dass man per se erstmal irgendwie schlechter bewertet wird. Ne?
Genau, es gab dieses Projekt Open Schufa, das versucht hat, das offen zu legen. Also, was ich sagen will, ist, das ist das eigentliche Thema, mit dem wir uns sehr viel stärker beschäftigen sollten. Also mit dieser ganzen Datenpipeline, mit den unterschiedlichen Prozessen. Also das sollten auch Unternehmen natürlich tun, wenn sie bei sich Systeme nutzen oder neu einführen oder auch in breiter nutzen wollen, dann ist es natürlich wichtig, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass diese ganzen verschiedenen Prozesse überall ethische Fragen aufwerfen können.
Okay. Ja, prima. Dann bedanke ich mich und dann würde ich sagen, es bleibt ja eine Menge zu tun und es bleibt auch zu tun, in Ihren Podcast reinzuhören. Und Herr Dr. Dirks, ich bedanke mich für Ihren Input.
Vielen Dank, Herr Burak. Es war mir eine Freude.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.